Liebe Geschwister, wir haben eine Porno- und eine Okkultwelle und haben eine explodierende charismatische Bewegung. Fallen uns womöglich Zusammenhänge auf? Der Korintherbrief ist die Standard-Epistel der Vermischung. Und das beste Bild der Vermischung abschließend, wir haben es gesagt, im Sichtbaren die Unzucht Paulus erklärt, im Geistlichen der Götzendienst heute der Okkultismus Paulus erklärt, und allegorisch der Sauerteig, Kapitel 5, 7, fege den Sauerteig aus. Du und ich, wir können einen Sauerteig haben. Was muss man tun, dass sich ein Sauerteig ausbreitet? Gar nichts, man muss nur passiv sein. Und dieser Mann Gardiner, ein ehemaliger Pfingstprediger, sagte, die Korintherbriefe werden die kennzeichnendsten Briefe werden für das ausklingende 20. Jahrhundert. Weil sich unsere Zivilisation in tragischer Weise dem Zustand der Stadt Korinth nähert, die bekannt war als Zentrum für Sexualentartung und Götzendienst. Korinthiazuma hieß Herumhuren. Und Korinth hat nicht den Geist der Stadt geprägt, sondern der Geist der Welt hat die Gemeinde geprägt. Und alles, was in der Welt war, war auch in der Gemeinde. Trunkenheit, Götzendienst, Hurerei. Und dann fragt Gardiner, was waren die Korinther? Sie waren in ihrem Wachstum begrenzt, Paulus nennt sie Kinder. Sie tolerierten das Böse, Kapitel 5. Sie waren in ihrem Verhalten rücksichtslos, Kapitel 8, in ihrem Wandel zuchtlos, Kapitel 6, in ihrer Praxis charismatisch und ihren Lehren heretisch. Etliche glaubten nicht einmal der Auferstehung. Und genauso sieht es heute aus. Und warum sind es die meistzitierten Briefe geworden? Warum nicht der Römerbrief wie zur Zeit Luthers und Wesleys, wo ja das ganze Gerüst des Evangeliums ist? Der Korintherbrief, die Standard-Epistel der Vermischung. Als mir das mal klar wurde durch Gottes Wort, da gab es natürlich mal ein erschreckendes Aufwachen. Und es war mein Wunsch, das eigentlich den Leuten klar zu machen. Und ich habe dann auch Namen deutlich genannt. Mit dem bewussten Hintergrund meint nicht, wenn ich die Namen nenne, dass ich jetzt sage, sie sind nicht Kinder Gottes. Das steht mir nicht zu, aber es gibt dieses Phänomen der Infiltration. Seid wachsam, wachet auf. Und wir wollen selbstkritisch was Positives sagen. Ich denke jetzt weniger an Österreich, aber wenn in Deutschland, in unseren Gemeinden, da geht es manchmal so unterkühlt zu, da kann man eben Zwischengang Schlittschuh fahren, da jemand zu uns kommt und sagt, also euch fehlt doch Kraft und Vollmacht, bei euch sieht es doch nicht so aus, wie es sein sollte, das ist eine zu Recht bestehende Anfrage. Also wenn in unser Kreis jemand kommt und sagt, euch fehlt Kraft, euch fehlt Vollmacht, wir müssten Heuchler sein zu sagen, nein, bei uns ist alles in Ordnung. Und dann werden einem diese Wege, diese Schnellmethoden zu mehr Kraft angeboten. Ja, natürlich fehlt euch die Vollmacht und Kraft, ihr habt nicht die Charismen, ihr habt nicht die Geistestaufe, dann werden Hände aufgelegt und, und. Und da sage ich den Leuten, ich habe nur eine einzige Schnellmethode in der Bibel. In meiner Bibel steht nur ein einziges Mal, dass der Vater läuft, dass der Schöpfer seinen Geschöpf in Riesenschritten entgegeneilt, dass uns der Segen, die Gnade, die Kraft, die Gegenwart, die Vollmacht Gottes in Windeseile zuteil wird. Und ich werde nicht vergessen, wie der begnadete Verkündiger Wilhelm Busch fragte, wem läuft der Vater entgegen? Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Den Großen dieser Welt, den Heiligen, den Frommen, den Kirchenchristen oder aktualisiert für unser Thema, die Leute, die mehr Charismen haben wollen oder die Geistestaufe oder das Zungenreden? Nein. Den Sünder, der um Gnade fleht. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Da beginnt der Vater zu laufen. Und alle Erweckungen haben damit begonnen, dass die Gläubigen Buße getan haben. Der Vorwurf, uns fehlt Kraft und Vollmacht, ich fürchte, er besteht zu Recht. Aber diesen Weg möchte ich aufzeigen zu mehr Vollmacht. Den alten Weg des Kreuzes. Ich bete noch zum Abschluss. Ich habe jetzt wirklich zu lange eigentlich gemacht.
Dass man ein kleines Ventil hat, zwei Fragen. Sepp, dass man ein kleines Ventil hat, zwei Fragen. Sepp?
Alexander, du hast gesagt, dass mit einer Seite diese okkulte Welle heute und auf der anderen Seite eben den charismatischen Aufbau. Und die Frage zusammen uns richtig, ob wir hier nicht Parallelen erkennen können. Also ganz bewusst im Hintergrund dessen ausgeführt, dass für mich schon als typisches Kennzeichen unserer Zeit, ich glaube, ich bin beobachtbar, das ist klar, ja, war ganz klar, war das halt. Im Hinblick auf die Nachfolge, auf die Klarheit, auf die Verkündigung und so weiter, viel für mich schon da ist, wenig auf Gemeinde zu und so weiter und so fort. Ich möchte trotzdem mal ein Bedenken hier äußern. Ich weiß nicht, ob ihr einfach nur so phänomenologisch von der Erscheinungsform her Dinge vergleichen sollt und nicht eher von der Ontologie vom Wesen her. Es können sich Dinge, das ist ja altbekannt, in der Erscheinungsform sehr ähnlich sein und dennoch aus zwei ganz verschiedenen Quellen kommen. Bei allem konzipieren wir sogar also auch, dass es zu Vermischungen kommt. Wo gegen ihr ein bisschen Bedenken habe, ist, dass man hier eher die Tendenz spürt, dass man so sagt, die ganz gesamte charismatische Bewegung, der müssen Mühlheimer, das war, was das jetzt genau ist, da ausgenommen ein bisschen, aber eher zu sagen, das sei im Grunde alles von unten her, das sei im Grunde nur eine Variante des Okkultismus, wenn man das Wort mit diesem Punkt bringen, ja, so ist es ja nicht gesagt, aber so wird das Ganze mit der Tendenz deiner Aussage empfinden. Und da muss ich mal sagen, da muss ich jetzt sicher aufpassen, auf der einen Seite sagt man, das sind Geschwister, du möchtest ihnen den Glauben nicht absprechen, auf der anderen Seite sind es im Grunde Handlanger des Teufels und der Gegenseite dafür. Und da muss ich sagen, das ist für mich schon so einfach, dürfen wir es uns nicht machen. Ich glaube, wir müssen schon von Fall zu Fall eben prüfen, was ist denn da dahinter. Ich weiß, unsere Gemeinde, Geschwister haben gerne oft Geländer, die sie sich anhalten können. Klare Linien, wir sind anticharismatisch. Also wir sind nicht Partizipatoren dieser Richtung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich jetzt aus sehr solchen Gesprächsfolgendes erfahren, da erzählt dann einen jungen, gleich im Elternhaus immer, eben diese Art Beurteilung, die gehört da, das ist ja eigentlich so das Wort nicht ist. Dann geht er ins Gemeinde, der wollen erfordert das wohl nicht stimmt. Und das ist ja wohl, wie er mir sagt, a priori Wiedergeburt lehren. Ganz klare Nachfolge. Und das ist der, was der sich wünscht, der Bursch, das ist nichts anderes, was von mir in der Zugabe noch lebendiger war, in den 70 Jahren alles erlebt hat. Der ist ganz begeistert, wenn sie sich im Gras zusammensetzen und miteinander beten. Und so weiter und so fort. Und da denke ich mir, also die Anliegen, die der gehabt hat, die sind im Grunde berechtigt. Und ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch niemals eine charismatische Gemeinde besucht. Ich weiß auch nicht sehr viel darüber. Nur, man muss aufpassen, dass man nicht hier Einseitigkeiten leitet. Das ist meine erste eine Stellungnahme dazu. Was du da sagst, ist eindeutig ein Plädoyer, dieses erste Konferenzen für die Weisen, nicht fürs Zungenreden. Andererseits ist es nicht gegen das Zungenreden, meines Erachtens. Es wird dieses Zungenreden keineswegs verboten, geschweige denn dämonisiert. Es wird ganz künftig nirgendwo, es sei denn in den ersten drei Versen, eine Erfahrung, als in der Heide war, ist hier, ja, religiöse Dinge, die auch in der Phänomenologie sich ändern können. Aber grundsätzlich würde ich sagen, du hast ja schon gesagt, Ralf Schallis sagt, lässt das positive Zungenreden stehen. Würdest du auch sagen, dass es halt nicht gibt?
Ja. Ja, ich würde es so, Moment, wollen wir jetzt die Kopien, die Erklärung von Toulouse. Wir haben also noch Kopien mitgebracht. Kannst du mir eine geben? Auch wir haben auch dieses aufgelegt, diesen Briefwechsel von den Weidemann mit dem Bonke zu dem Thema Heilung. Ich würde es folgendermaßen formulieren. Wir haben es da auch auf dieses Blatt rauf kopiert, dass es eben so viele Spaltungen bewirkt hat. Und in Frankreich waren ja, oder sind eigentlich noch die Evangelikalen überschaubar. Und da kam die charismatische Bewegung hinein und hat eben so viele Spaltungen bewirkt, dass diese gläubigen Evangelikalen Frankreichs zusammenkamen und eine Erklärung rausgegeben haben. Die Erklärung von Toulouse aus dem Jahre 77. Und da schreiben sie, das Phänomen der Zungenrede in ihrer heutigen Form ist die Folge eines Verlassens des Fundaments des reinen Glaubens. Es bedeutet ein Ersetzen dieses Fundaments durch erstrebte Zeichenbeweise für das angebliche göttliche Wohlgefallen. Und jetzt kommt's, ohne uns hinsichtlich der Möglichkeit eines Vorkommens der biblischen Sprachengabe heute dogmatisch festlegen zu wollen, sind wir davon überzeugt, dass die Glossolalien, wie sie in der Pfingst- und Neopfingstbewegung praktiziert werden, nicht der im Neuen Testament genannten Sprachengabe entsprechen. Und das kann ich sagen, Sepp, dass diese Bewegung falsch ist. Nicht die Menschen immer, die da verstrickt sind. Du warst gestern nicht da, wir werden das morgen aufzeigen. Es ist ja heute, verstehst du, es gab im Jahre 1987 267 Millionen Charismatiker. Jetzt, ich kann ja nicht jeden einen Lack, ich sag's ein bisschen scherzhaft, herumgehen, jeden einen Lackmuspapier in den Mund legen, ja? Aber es ist ja nach allen Denkgesetzen so, dass wenn die Quellen falsch sind, dann sind eigentlich auch die Strömungen, die daraus hervorgehen, auch nicht viel besser. Und ich werde morgen versuchen, anhand der Schlüsselleute aufzuzeigen, wie hier wirklich eine fremde Geistesmacht einbricht. Und zum Beispiel dieses Phänomen Erschlagen im Geist, das greift jetzt immer mehr um sich. Vielleicht nicht unbedingt bei der Gemeinde, die du da jetzt erwähnt hast, ja? Und immer mehr Leute stürzen auf den Rücken. Und ich darf das hier noch sagen, das bedeutet vor Gott Aufdeckung der Blöße. Deswegen dürfte der Altar nicht auf Stufen errichtet werden, dass, wenn er hinaufsteigt, nicht seine Blöße aufdeckt. Und das ist ein Gericht. Wir haben drei Fälle, ich habe es in meinem Büchlein zusammengestellt, im Alten Testament, wo Menschen auf den Rücken fielen, und da war es immer ein Gericht Gottes, der Mensch, der aufs Angesicht fällt, bedeckt seine Blöße. Und jetzt, Sepp, schau mal in unsere Zeit. Wir sind sichtbar entblößt worden, Sodom und Gomorra. Wir sind dank der Gruppendynamik in unserer Seele entblößt. Wir sind auch geistlich entblößt. Der Herr sagt einer Gemeinde, Laodicea, du sagst, ich bin reich, satt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist blind, arm, jämmerlich, bloß und elend. Und das geht zu diesem Punkt der Vermischung. Sepp, ich sage das im Osten ganz offen. Natürlich immer mit Ausnahmen. Und ich habe jetzt nicht Österreich im Blickwinkel, aber besonders die Bundesrepublik. Der Westen ist Laodicea. Du sagst, ich bin reich, und Laodicea ist nicht eine Taufscheingemeinde, ist ein goldener Leuchter. Und sie sagt, ich bin reich, ich bin satt und bedarf nichts. Und sie war über ihren wahren Zustand restlos betrogen und weiß nicht, dass du bist blind, arm, jämmerlich, bloß und elend. Also zu diesem Thema, man kann als Kind Gottes über seinen wahren Zustand völlig verblendet sein. Und so sehr ich dir zustimmen möchte, dass man da wirklich vorsichtig sein soll, will ich doch morgen versuchen aufzuzeigen anhand dieser Dias, wie hier eine fremde Strömung einbricht. Und so sehr es tatsächlich Unterschiede gibt, selbst fürchte ich, es ist nur ein gradueller und kein prinzipieller Unterschied. Denn wenn Sie dann Ihre Kongresse haben, dann kommen die von den ganz gemäßigsten bis zu den ganz Extremen, à la Hegen, ja, und noch Schlimmeren, falls es überhaupt noch möglich ist. Und auf einmal ist das ein Geist. Und dann liegen dann diese Bücher auf und so weiter. Also ich möchte aus Zeitgründen, ich würde gerne noch darüber manches sagen, mir schrieb Ralf Schalles in einem persönlichen Brief, und wenn es einen Mann gab, der wirklich erfüllt war mit dem Geist, von seinem Leibe flossen Ströme lebendigen Wassers, wenn man das so sagen darf, der Franz wird euch das bestätigen, er schrieb mir einen persönlichen Brief, ich komme mehr und mehr zur Überzeugung, die charismatische Bewegung ist das Gericht Gottes über die Gemeinden. Denn das Gericht Gottes fängt am Hause Gottes an. Und selbst der Mann, der mir die Hände aufgelegt hat, dessen Namen ich hier bewusst nicht sagen möchte, der sich inzwischen auch selber sehr geändert hat, der ist wirklich von diesem mehr Fleischling zum Geistling gekommen, der hatte so eine faszinierende Ausstrahlung, der Gedanke, dass da was Fremdes mitmischen könnte, das war gar nicht denkbar. Und trotzdem habe ich mich da etwas Falschen geöffnet, und ich musste Buße tun. Also das jetzt allerdings, ich weiß nicht, ob wir das dann noch vor Mitternacht alles unter den Hut kriegen, du hast also so ziemlich viel gesagt. Hast du Zeit, morgen noch zu kommen? Ja, wir erwarten die Inspiratio spontane ex Ermelo, nicht? Ja, so richtig. Spricht für dich, aber wenn es geht, versuch morgen noch zu kommen. Ich versuche das anhand von dir aufzuzeigen. Nimm auch noch dieses mit von Bittlinger. So, jetzt der Reinhold erhebt sich, da wird es immer. Eine, ja, darf eine Frage?
Ich muss aber wirklich kürzer sein. Ich habe den Eindruck, die Frage vom Sepp verlangt nach mehr Zeit.
Ja.
Aber ich muss auf einige andere Rücksicht nehmen. Wir wollen also nicht falschen Eindruck erwecken, dass. Darum möchte ich auch auf ein formelles Ende hinweisen. Wenn es eine kurze Frage ist, dann.
Vielleicht beantwortet sie sich morgen. Morgen, aber es stellt sich mir schon die ganze Zeit. Es ist doch so, wenn wir wiedergeboren werden, dass das eine ganz deutliche persönliche Entscheidung von der Einzelperson ist. Wir wissen auch aus den satanischen Kulten, dass es hier auch ganz deutliche persönliche Entscheidungen dieser Personen gibt, die sich diesem zuwenden. Das ist ja ein genaues Pendant gegenüber. Ich bin persönlich auch der Meinung, dass Leute, die besessen sind, in irgendeiner Art und Weise eine solche Entscheidung einmal getroffen haben. Ich bin persönlich nicht der Überzeugung, dass Gott es zulässt, dass Satan Macht über einen Menschen bekommen kann, ohne dass der Ja dazu gesagt hat. Und meine Frage ist jetzt die, wie ist das möglich? Ist das möglich oder ist das auch in dieser charismatischen Bewegung so, dass die Leute bewusst keine negative Entscheidung treffen?
Die Dinge sind nicht so einfach. Also in dem Petrus schreibt er an die Gläubigen, seid nüchtern und wachet. In eurer Widersacher geht darum, wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Und in diesem Klassiker zu dem geistlichen Krieg, da auch von Jesse Ben Lewis oder Watchman Nee, er sagt, viele sagen, dass ehrliche Leute nicht betrogen werden können. Und er schreibt, sie vergessen, dass die meistbetrogenen Leute die sind, die gute Absichten haben. Gute Absichten sind keine Garantie, nicht betrogen zu werden, wohl aber Erkenntnis. Deswegen sagt der Herr, ich habe es euch zuvor gesagt, sonst hätte er sagen können, ihr bekommt den Heiligen Geist, meint es immer gut und dann geht es in Ordnung. Und wir sehen ja in den Briefen, welch ein Tohuwabohu es da gibt. Und liebe Schwester, als ich mir die Hände auflegen ließ, und das war falsch. Und der Teufel verwendet am liebsten unsere Unkenntnis. Deswegen klagt der Gott, mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Deswegen sagt Paulus, ich habe euch mit Tränen 3 Jahre Tag und Nacht vermahnt. Doch nicht, weil der glaubt, dass, wenn die Leute es immer gut meinen, kann ihnen nichts passieren. Ja? Nee, so einfach ist der geistliche Krieg nicht. Das ist ein grausamer Gegner und wir sollen bestehen gegen die listigen Anläufe des Teufels. Und ich wusste nicht, falsch gegründet von der Schrift her, dass ich sowieso geistgetauft bin. Lars, willst du das Buch, um das jetzt wieder zu wiederholen? Oder andere Bücher, du brauchst die Geistestaufe, Herr, gib mir die Geistestaufe. Ja, und durch Irrlehren, 1. Timotheus 4,1, wie Jesse Ben Lewis und Watchman Nee und andere schreiben, kann man genauso schnell unter den Griff eines fremden Geistes kommen wie durch grobe Sünden. Die Leute, die sich der Scientology, den Mormonen oder den Zeugen Jehovas öffnen und es wirklich von Herzen gut meinen, die kommen unter einen schweren Geistesbann. Nur Ehrlichkeit bewirkt, dass man aus dem Betrug wieder rauskommt. Den Aufrichten lässt es Gott gelingen, ja? Und wenn es das nicht gäbe, dann brauchten wir keine Briefe. Dann hätte Paulus geschrieben, ihr seid bekehrt, alles in Ordnung, viele Grüße, euer Paulus, Amen. Und lest du mal die Sendschreiben, welch ein Tohuwabohu da herrscht. Ja? Du duldest das Weib Jezebel, du hast die Nikolaiten, ich habe wieder dich und so weiter. Also ich fürchte, ich habe zu Beginn auch so gedacht, meines Glaubenslebens, und ich musste einen tollen Preis zu bezahlen. Und da habe ich versucht, euch davor zu bewahren. Nochmals, ich habe mir die Hände auflegen lassen, weil ich so schwarz-weiß dachte. Er ist gegen Gott, und der Mann war eindeutig gegen Gott, und ist eindeutig. Ich bin gegen Gottes, jetzt legt er mir die Hände auf, er ist Zungenreder, jetzt bekomme ich das Meer an Geist. Und machte wunderbare Erfahrungen, musste nach mehr als einem Jahr erkennen, ich hatte so typische innere Levitationsphänomene und Phänomene der Passivität. Ich konnte das dann zeitlang in dem Buch Der geistliche Christband 3 nachlesen, unter der Überschrift Phänomene, Passivität und ihre Gefahren, was mir passiert ist. Und ich habe mir dann eben gefragt, wie ist das möglich? Und deswegen war mein Buch oder auch, dass sie eine Art Aufschrei, lasst euch warnen, dass jemand Kind Gottes ist, heißt noch nicht, dass jetzt alles, was ihr da bekommt, unbedingt, sondern prüfet und seid wachsam. Und lasst euch vor allen Dingen ja nicht schnell die Hände auflegen. Ja? Da haben wir verheerende Dinge beobachtet. Das ist ja einzig eins machen. Deswegen sagt die Bibel niemanden zu bald. Und das macht die Welt, dass man sich heute am Vormittag kennenlernt und am Abend Hochzeit feiert. Das passt genau wieder in, lieber Sepp, in dieses Gefälle der schnellen Vermischung. Weil das Thema Handauflegung war vor 20 Jahren überhaupt kein Thema. Und heute, als ich bei Jung mit einer Mission in Marokko übernachtete, der Leiter hat sich von hinten angeschlichen, mir die Hände aufgelegt. Hat es gut gemacht, ja, ne?
Was passiert,
wenn du das nicht, nein, da passiert jetzt nichts, wenn ich da innerlich abstoße. Aber viele denken sich nichts dabei, ja? Und heute hat man Kongresse mit John Wimmer, da kommen nach Frankfurt Tausende und da legen die reihenweise den Multiplikatoren die Hände auf, dann werden die auf den Rücken gelegt und so weiter. Ja, da laufen Geistersitzungen. Und Wimmer gibt es ja auch bei den gemäßigten Charismatikern als ihr Aushängeschild. Und ich habe sie gesagt, als der Mann sagt, Heiliger Geist, zausen in die Beine weg. Und da möchte ich eher die Alarmglocken läuten und fast eher zu viel wachsam als zu wenig. Ich möchte nicht, liebe Geschwister, dass ihr ängstlich werdet.
Sonst müssen wir die Welt räumen, ja? Und hier, da, wie sich zeigt, und hier, da sind Geistersitzungen, und der Bäcker, der das Brot gebacken hat, der hat womöglich auch noch gependelt, Nein, aber ich möchte, dass wir wachsam werden. Und falls wenn gewisse Dinge verstrickt sind, Jesus ist Sieger, 2. Korinther 7,1, lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen, schreibt Paulus an die Gläubigen, Befleckungen des Fleisches meiner Erkenntnis nach die sexuellen Sünden, Befleckungen des Geistes, die Okkulten. Und das ist heute immer schneller möglich. Es gibt heute eine Fernsehsendung, man kann sich Sodom und Gomorra holen, jedenfalls in der Bundesrepublik. Es ist verheerend geworden. Was mir da Leute in der Seelsorge berichten, da geht es einem gerade schlecht, dann holt er sich die Porno-Videokassette. Das gab es doch nicht vor 20 Jahren. Lasset uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Also Gläubige können befleckt sein, nicht besessen, wahrlich nicht. Und die Heiligung vollendet in der Frucht Gottes und seid wachsam. Und wenn wir wachsam werden, dann bin ich von Herzen dankbar, denn das ist die häufigste biblische Ermahnung im Zusammenhang mit der Wiederkunft. Ich komme wie ein Dieb, selig ist der, der wachet und seine Kleider bewahrt hat, dass er nicht nackt wandert und seine Brüste ist leer. Lasst uns nicht da aufdecken von dem Feind.
Es wird so richtig interessant, aber ich muss jetzt da abbrechen, zumindest den formellen und offiziellen Teil. Danke, Alexander, er hat jetzt noch eine kostenlose Draufgabe gegeben. Ich glaube, das war jetzt auch ein bisschen eine deutlichere Antwort auf deine Frage. Heute war das große Thema Vermischung, am Beispiel jetzt gerade der Korinther-Situation. Ich habe den Eindruck, man kann gar nicht alles so behalten, was wir jetzt da so in zum Teil in Sekundenbruchteilen gehört haben. Gerade jetzt zu dem heutigen Tagesthema ist sehr stark dieses eine Buch oder sein Autor Ralf Schalles zitiert worden. Und wer so manches nicht behalten konnte, der könnte vielleicht gerade dieses Buch mitnehmen.
Nicht alle charismatische, aber doch fast alle. Es lehrt auf jeden Fall Jung mit einer Mission. Es lehrte nicht die deutsche Pfingstbewegung, die Mülheimer Bewegung. Aber sonst lehrten sie alle, also Jung mit einer Mission, im Großen und Ganzen die Charismatik und die klassische Pfingstbewegung. Die Geistestaufe ist eine von der Wiedergeburt getrennten Erfahrung, gewöhnlich vom Zungenreden begleitet. Und jetzt von 1. Korinther 12 her erklärt Paulus das Bild, die Gemeinde als Leib Christi, und man ist Glied am Leibe natürlich durch die Wiedergeburt, durch den Glauben an Jesus. Und das, was für die Bibel die Basis der Einheit ist, ist für diese schnellst wachsenden Strömungen die Grundlage einer zweiten Erfahrung. Und liebe Geschwister, da muss es den Leib Christi in der Mitte spalten. Und wenn wir mit diesen Strömungen zusammenarbeiten, wie es heute immer mehr geschieht, dann ist das Potenzial der Spaltung als eine tickende Zeitbombe fast immer vorhanden. Denn ich weiß ja, wie es mir ging, als ich diese Erfahrung machte. Man hat die tiefe Überzeugung, wir haben jetzt ein Mehr an Geist, und das möchte ich ja den anderen mitteilen. Ich muss ja mir selber gerecht werden. Und wenn ich glaube, dass ich ein Mehr an Geist vermitteln kann, dann habe ich automatisch eine Zweiklassengesellschaft. Die normalen Gläubigen und die jetzt schon etwas mehr Geist empfangen haben. Und von da ist es interessant, dass Paulus sagt den Korinthern, ja, es gibt tatsächlich zwei Arten von Gläubigen. Aber nicht, wie ihr vielleicht meinen könnt, ihr Korinther, geistgetauft und nicht geistgetauft, oder aktualisieren wir es für unsere Zeit, Charismatiker oder Nicht-Charismatiker, oder Zungenreden oder Nicht-Zungenredner, sondern es gibt fleischliche und geistliche Christen, und ihr Korinther seid fleischlich. Und man wird nicht von fleischlich zu geistlich durch eine plötzliche Erfahrung oder gar das Zungenreden, sondern durch Buße. Und der Weg zur wahren Geistlichkeit ist nicht 1. Korinther 12 und 14, sondern Römer 6 bis 8. Paulus entfaltet seine Pneumatologie, die Lehre den Heiligen Geist, nicht im Korintherbrief, sondern im Römerbrief. Kapitel 8. Das Wort Heiliger Geist steht da 17 Mal. Er erklärt also die drei Arten von Menschen, die es gibt im Korintherbrief, weil eben da so ein Klassendenken war. Es gibt Kapitel 2, 14 den natürlichen Menschen, wörtlich der Seelische, also der, so wie er ist, ohne Gott von Natur aus. Und für den ist es eine Torheit. Es gibt Vers 15 den Geistlichen, den Pneumatikos. Und es gibt Kapitel 3, 1 bis 3, den Fleischlichen. Das waren die Korinther, den Sarkikos. Haben wir es bekommen? Kapitel 2, 14 erwähnt er den natürlichen Menschen. Es gibt drei Arten von Menschen. Den ohne Gott und den mit Gott. Und von denen, die Jesus gehören, gibt es zwei Arten. Geistliche, Vers 15, fleischliche, Kapitel 3, 1 bis 3. Aber man ist interessant. Kapitel 4 sagt er ihnen, ihr seid aufgeblasen. Vers 18, löschen wir es jetzt wieder weg. Kapitel 4, 18, ihr seid aufgeblasen. Kapitel 5, haben wir schon gesehen, eine Unzucht schlimmer als die Heiden. Er erwähnt den Sauerteig, Vers 7, und der Brief wurde geschrieben, es lag keine Gemeindezucht vor. Von daher sehr aktuell geworden. Paulus sagt in Vers 13 von Kapitel 5, tut ihr auch hinaus, wer der Böse ist. Kapitel 6 wird es zum Teil noch schlimmer. In den ersten 8 Versen, die hatten sich untereinander zerstritten. Und zwar so schlimm, dass sie das nicht untereinander bereinigt haben, sondern sind als gläubige, verweltliche Richter gegangen. Stellt euch vor, der Reinhold und ich kriegten uns in unsere spärlicher werdende Haare. Und anstatt, dass wir auf die Knie gehen und Buße tun, gehen wir da jetzt in Wien vor einen weltlichen Richter, um unsere Rechtssachen ausbügeln zu lassen. Das war Korinth, und Paulus fragt sie in Vers 5, ist so gar kein Weiser unter euch auch nicht einer? Dennoch hatten sie alle Gaben. Und liebe Geschwister, als ich jung im Glauben war, da dachte ich, je mehr wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, desto mehr Gaben haben wir. Und das stimmt nicht. Das Kennzeichen des Erfüllten mit dem Heiligen Geist, und das sollen wir, und da ist diese Befehlsform in Epheserbrief, ist nicht unbedingt viele Gaben. So sehr natürlich der Apostel Paulus alle Gaben auch hatte und mit dem Heiligen Geist erfüllt war, sondern ist die Frucht. Beweis Korinth, alle Gaben, ihr seid fleischlich, zerstritten. Eine Chaotentruppe. Kapitel 7, vielleicht nur diesen einen Satz, in Ehesachen verwirrt. Kapitel 8, rücksichtslos. Brachten andere ins Verderben, saßen da bei dem Götzenopferfleisch. Und Paulus sagt in Kapitel 8, 11, so wird über deinen Wissen der andere ins Verderben kommen. Und da sagt Paulus, bevor mein Fleischessen den Bruder verführte, wollte ich mein Leben lang nicht mehr Fleisch essen. Seine Grenze war das Gewissen des Schwachen. Wir wissen Leute, die sind durch christliche Rockmusik wieder in Trance gegangen, wenn sie aus Drogenhintergrund gekommen sind. Die sind abgefallen. Da sagt Paulus, ich würde mein Leben lang nicht mehr sowas anrühren, wenn ich da einen zum Verderben werde. Das kümmert sich heute immer weniger. Wir haben die großen Erfolge. Kapitel 9, Vers 3. Saßen über ihn zu Gericht, einige jedenfalls. Denen, die über mich zu Gericht sitzen. Ja, wer ist Paulus? Kapitel 10, das haben wir jetzt behandelt. Im Eilzugstempo, natürlich, ihr versteht, da ist tausendmal mehr drinnen. Kapitel 11 muss Ihnen Paulus sagen in Vers 17, ihr kann nicht loben, dass ihr nicht zum Guten, sondern zum Schlimmen zusammenkommt. Die Korinther, man sollte ja zu einem Gottesdienst zum Guten, zur Auferbauung zusammenkommen, Paulus sagt, ihr kommt zum Schlimmen zusammen. Das war Korinth. Und nochmals, das wäre jetzt wieder ein Thema für sich, Gott hat sie ja teilweise gezüchtigt, sterben lassen. Er sagt in Vers 32, Kapitel 11, 32, wenn wir von Herrn gezüchtigt werden, werden wir gerichtet, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. So dass es mir einleuchtet, aber jetzt sage ich bewusst, mir einleuchtet, Ich kann das nicht anders verstehen, auch das ist in diesem Zusammenhang, wir übergeben diesen Menschen zum Verderben des Fleisches, dass Paulus eigentlich sagt, wenn wir diesen Mann in dieser schlimmen Sünde weiterlassen, dann fällt er uns völlig vom Glauben ab. Und um das zu verhindern, bitten wir den Herrn, dass er ihn vorher wegnimmt. Wenn wir vom Herrn gezüchtigt werden, werden wir gerichtet, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Es geht ihm diese Frage Verlierbarkeit oder Unverlierbarkeit des Heils, sodass es von diesem Blickwinkel her mir einleuchtet, eigentlich die Möglichkeit der Verlierbarkeit. Wir sollten womöglich, es hat das mal Dale Roden berichtet, Gott die Freiheit einräumen, weil Gott ja die Zukunft weiß. Und angenommen, meine Füße mal solche Wege einschlagen, dass ich nicht nur untreu werde, sondern vom Herrn abfalle, ihm praktisch den Blankoscheck geben, dann bitte, lieber Herr, weil du ja alle Dinge weißt, nimm mich vorher weg. Eine Möglichkeit, das sind ja schwerwiegende Zusammenhänge. Und jetzt Kapitel 12. Also um das nochmal so irgendwie illustrieren, angenommen, da hat jemand einen tödlichen Autounfall, wir sind schockiert, aber der Herr wusste, hätte der weitergelebt, wäre er in ein paar Jahren von ihm weggegangen, dann wäre das ja ein Akt der Gnade. Jetzt, das zeigt unsere ganze Begrenztheit. Wir können jetzt natürlich nicht sagen, wenn da einer, und da gibt es ja manche feine Geschwister, die tatsächlich überraschend aus dem Leben weggerissen wurden, sagen, aha, da hat, ihr versteht, ja, das kann in keiner Weise so verstanden werden. Ich habe das jetzt nur hier, weil wir das so erwähnt haben, finde ich, einmal als Möglichkeit hingestellt. Aber das darf auf keinen Fall so umgedreht werden. Ja, ja. Und das ist jetzt doch noch wichtig, liebe Geschwister, 1. Korinther 12, da gibt Paulus das Erkennen der falschen Gaben in den ersten drei Versen. Er geht ja dann in den Gabenkatalog. Und ihr seht jetzt den anderen Blickwinkel. Wenn man mit so Anhängern dieser Strömung zusammenkommt oder zusammenstößt, dann schlagen dann auf 1. Korinther 14 und so weiter. Man hat den Eindruck, ja, das war eigentlich im Großen und Ganzen eine gute Gemeinde und Paulus hatte nur einen Wunsch, dass sie da eben in Zungen reden und so weiter. Aber wenn ich das jetzt mal aus diesem Blickwinkel sehe, Kapitel 1, Spalt... Kapitel 1, Spalt, Spaltungen und Zank. Kapitel 2, Weltweisheit. Ich mache jetzt Zeit. Kapitel 3, fleischlich. Kapitel 4, aufgeblasen. Kapitel 5, Unzucht schlimmer als die Heiden. Kapitel 6, sich gegenseitig vor welche Richter geschleift. Kapitel 7, in Ehesachen völlig durcheinander. Kapitel 8, rücksichtslos. Kapitel 9, über den Paulus zu Gericht gesessen. Kapitel 10, in der Gemeinschaft der Dämonen. Kapitel 11, bei euch hört man nicht das Mahl des Herrn. Kapitel 15, etliche glaubt nicht mal der Auferstehung. Und jetzt erfahre ich, die Korinther hatten auch noch Gaben. Ja, mein lieber Mann, was wird das jetzt werden, ja? Also da ergibt sich ein anderer Blickwinkel und es ist alles Korrektur in ein chaotisches Durcheinander. Grundthema Gemeinderegeln. Den Vers 2 hat mir also Ralf Schallis mal erklärt. Ihr wisst, als ihr Heiden waret, da zog es euch mit Macht zu den Stimmungen Götzen, wie ihr eben geführt wurdet. Und Paulus sagt hier Folgendes, das waren ja diese Mysterienkulte, diese Götzenkulte, der Dionysoskult, und da gerieten die Leute in Ekstase und dann sind sie einfach zu Boden gestürzt, wurden hinweggerissen. Prostrate, sagt man im Englischen, fiel entweder so oder gar auf den Rücken vor diesen Götzen. Und jetzt sagt Paulus, ihr wisst doch, als ihr Heiden waret, hat es euch so weggerissen. Hier steht eine Passivform von den griechischen Apago. Passiv Apagomai. Und Ago heißt führen, Apago heißt wegführen und Passiv heißt es wegreißen. Es hat euch so weggerissen. Ihr wurdet eigentlich so im Geist erschlagen. Er sagt doch, ihr wisst doch, als ihr Heiden waret, hat es euch so hingelegt. Wieso ist es jetzt, sage ich dazu, der Heilige Geist, wenn er die gleichen Phänomene hat? Denn Paulus sagt in Kapitel 14, Vers 32, die Geister der Propheten sind dem Propheten untertan. Der Heilige Geist, Galater 5, 23, bewirkt Enkrata, ja Selbstkontrolle. Der Heilige Geist schaltet nicht mein Bewusstsein aus. Der Heilige Geist respektiert meine Persönlichkeit. Ich habe das versucht, länger und breiter da in diesem Büchlein mit der Mausefalle da drauf, die sanfte Verführung der Gemeinde aufzuzeichnen. Weil wir heute mehr und mehr so Phänomene haben, dass Leute von einer Kraft erfasst werden, zu Boden stürzen, gewöhnlich auf den Rücken fallen und der Mensch in der Gegenwart Gottes fällt. Das wäre der 14,25, wird aufs Angesicht kommen. Und mir hat das Ralf Schalles erklärt, dann auch den Vers 3. Er erzählte, wie sie dann Algerien eine Gemeinde gegründet haben. Und dann kamen die Pfingstler. Damals gab es noch nicht die charismatische Bewegung, die beginnt erst in den 60er Jahren. Und der Leiter, er sagte, erzählte, wie er die Geistestaufe empfangen hat. Er sagte, es kam der Heilige Geist über ihn, es zog ihn über das Beck, Haare und Hemd hingen raus und wie Ralf sagte, my was he proud of it. Oh, wie war er stolz darauf. Und er erzählte auch, dieser Leiter dieser Pfingstgemeinde oder dieser Pfingstgruppe, die da kam, als er vom Stuhl aufstehen wollte, stieß ihn der Heilige Geist wieder zurück. Und ich habe jetzt noch die entsetzten Augen von Ralf von mir, wo er sagte, das sind doch die gleichen Phänomene wie im Spiritismus. Und schaut noch ein Beispiel. Der jetzt bekannteste, attraktivste Heilungsevangelist ist John Wimber von Vineyard, Kalifornien. Und John Wimber berichtet, ich hörte das auf Kassette und habe es auch in seinem Buch zitiert, aus seinem Buch Die dritte Welle. Da kommt der Geist. Die Leute stürzen, die sind in so einer Turnhalle versammelt, querfeld ein, einer fliegt direkt vor das Mikrofon und fängt an in Zungen zu reden und es dröhnt im ganzen Saal. Also es ging dann von dem, würde ich sagen, wo Paulus sagt, lasst alles ordentlich und ehrbar zugehen. Und dann kommt Wimber nach Hause, geht zum Kühlschrank, holt sich die Milch heraus und sagt zu seiner Frau, Carol heißt sie, ich denke, wenn wir das Wort Gottes genauer nehmen, wird der Heilige Geist, weiter kann er nicht reden. Also das Wort Heiliger Geist sagt, rutschen ihm die Beine weg, die Milch fliegt in der Luft herum, er kann sich gerade noch an der Theke anhalten und dann lacht er sie an und er sagt, I think we're in for something, Carol Key. Ich denke, es kommt jetzt einiges auf uns zu. Und auf der Kassette sagt er auch, you know what happened, I went right to the floor. Und er hatte so eine gewinnende Art, das ganze Publikum lacht. Also ich sauste sofort zu Boden. Paulus sagt, ihr wisst doch, als ihr Heiden wart, da hat euch doch so hingeschleudert. Das sind die Kennzeichen des falschen Geistes. Liebe Geschwister, wir leben heute in der Zeit, wo man die von Gott gesandten Gerichtsgeister, da sollte man sagen, mit Tränen in den Augen, als Heiligen Geist ausgibt, wie man ja zum Schluss den Antichristen als Christus umarmen wird. Das wird doch vorbereitet. Wie ist es möglich, dass die ganze Welt den Henker mit dem Heiland verwechselt? Wir leben im Zeitalter phänomenalster Verwechslungen. Und dieses Stürzen auf den Rücken, wie gerade in den Versammlungen von Bonke, aber auch John Wimber. Wimber berichtet auf der Kassette, da kommen drei Frauen auf ihn zu. Er stand noch am Anfang seiner Dienste und er wollte noch sagen, der Heilige Geist hat noch viel mehr für euch, aber er konnte nur die Hand heben und bevor er das noch sagen konnte, sausten die schon zu Boden. Ja, so geht's zu in Spukhäusern. Und liebe Geschwister, da kann ich nicht neutral bleiben. Wir sind hier nicht auf neutraler Ebene. Ich würde mich nie von einem Bruder distanzieren, der in der Entrückungsfrage anders steht. Da kann man wirklich sagen, wie Francis Schäfer, die Antwort ist nicht ein Punkt, sondern ein Kreis. Oder eine meint Verlierbarkeit oder Unverlierbarkeit. Da sage ich, komm, lass uns den Lauf vollenden und mach mal kein Schibolett oder kein Steckenpferd daraus. Da muss ich ja nicht sagen, weil der Bruder das nicht so sieht, deswegen sind hier Dämonen im Spiel. Nein. Aber wenn Menschen dastehen, auf einmal zu Boden stürzen, da ist doch eine unsichtbare Kraft da, außer ich mache es selber. Da bin ich doch nicht mehr auf neutraler Ebene. Da kann ich jetzt nicht da alles umarmen, wie es heute der Fall ist. Entspannungspolitik mit der Geisterwelt. Und jetzt Vers 3, mir hat ihn Ralf Schalles so erklärt. Es leuchtet mir ein, das muss aber nicht heißen, dass das wirklich die einzig mögliche oder einzig richtige oder die richtige Antwort ist. Ich tue euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus den Herrn heißen, ohne durch den Heiligen Geist. Und da meinen viele, wenn jemand sagt, Jesus ist mein Herr, deswegen sei das der Beweis, dass er den Heiligen Geist hat. 1. Korinther 12, 3. Wir sind immer noch 1. Korinther 12, die ersten drei Verse. Aber unterbrecht mich da nur, weil für mich ist das natürlich präsent und für manchen ist es zu schnell. Liebe Freunde, das stimmt so nicht, denn der Herr sagt ja leider, Matthäus 7, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr. Wir haben es gestern zitiert, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, große Taten getan. Und er sagt, ich habe euch nie gekannt. Das ist ein erschütternder Vers. Mir hat es Ralf, er hat Folgendes erzählt. Er sagte, man merkte, hier stimmt etwas nicht. Aber er wollte sich nicht an Geschwistern versündigen, auch schon gar nicht am Heiligen Geist. Aber irgendwas war hier faul. Und er hat darum gebeten, dass Gott es offenbar machte. Er sagt, er ging in eine Gebetsversammlung von den Leuten. Na, da war ziemliche Lautstärke. Und da stürzte gleich jemand auf ihn zu, um ihm die Hände aufzulegen. Und Ralf hat also höflich die Hand runtergenommen und gesagt, bitte nein. Der hat ihn fast angeschrien, warum lässt du dir nicht die Hände auflegen, dass du auch diese Gabe empfängst? Es ist also ein Geist, der den menschlichen Händen verfügbar ist. Das ist nicht der Heilige Geist. Gott lässt sich nicht von Menschenhänden dienen. Und dann sagt er, da hat der Geistlichste von denen in Zungen gesungen. Und er hat 5 Worte 3-mal wiederholt. Die Auslegung war, you are almighty God, we trust thee. Du bist allmächtige Gott, wir vertrauen dir. Die anderen sagten, wunderbar, es muss von Gott sein. Und weil der das 3-mal wiederholt hat, hat er sich die 2 ersten Worte gemerkt. Die hießen Mahadevi. Und dann ging der Ralf Schallis nach Hause, holte sich das Lexikon. Mahadevi ist der Name der indischen Göttin des Sex, in deren Namen man die schlimmsten und ausschweifendsten Feste gefeiert hat. War eine Art Dämonenanbetung. Und da wusste er, was der Fall ist und hat dann öffentlich davor gewarnt und er sagte, die Leute haben dann seine Vorträge boykottiert. Das würde mir einleuchten, also es muss das Zungenreden eine Sprache sein und angenommen, ich habe ja mal vor kurzer Zeit vor Tamil gesprochen, ich würde jetzt tamilisch sprechen und Jesus den Herrn heißen, dann wäre diese Sprachenrede von Gott. Und würde ich in dieser Sprache ahnungslos Gott verfluchen, dann hätten die tamilischen Geschwister wirklich die Pflicht, mir zu sagen, Alexander, halt sofort den Mund, was du hier machst, ist nicht der Geist Gottes. Ob das die einzig mögliche Erklärung ist, weiß ich nicht, es hat mir so eingeleuchtet. Dann 1. Korinther 12, also haben wir in Vers 13 das Wort in den Geist getauft, als einzige Mal. Oder schreiben wir es Kapitel 12, eben, wie wir schon sagten, in einen Lehrbrief. Es kommt in einem Brief nicht mehr vor, von Römer bis Judasbrief. Und es wird hier eigentlich erklärt, es geschieht im Augenblick einer Bekehrung. Es ist die Kehrseite der Wiedergeburt. Und schaut, nachdem Paulus sagt, ihr seid alle durch einen Geist, einen Leib getauft, er erklärt hier die Gemeinde als Leib, die einzelnen Gaben dienen, als Dienstgaben für den Leib zur Auferbauung des Nächsten. Und dann fragt er sie ab Vers 29, sind sie alle Apostel, sind sie alle Propheten? Vers 30, reden sie alle in Zungen? Und die Antwort ist ja immer nein. Schaut, ihr seid alle durch einen Geist und einen Leib getauft. Reden Sie alle in Zungen? Antwort nein. Die Pfingstbewegung lehrt offiziell ein paar rühmliche Ausnahmen. Die Geistestaufe ist eine zweite Erfahrung, die vom Zungenreden begleitet wird. Wer nicht Zungen redet, hat nicht die Geistestaufe empfangen. Es ist so ziemlich die schnellstwachsende Strömung. Wer hat jetzt recht? Die schnellstwachsende Strömung unseres Jahrhunderts oder das Wort Gottes? Meiner Ansicht nach scheiden sich da die Geister und wir leben in einer erfahrungsorientierten Zeit, ja auch von diesem Bild her geprägt, das ja die Gefühlswelt angreift. Und jetzt möchte ich abschließend noch in 1. Korinther 14 ja, Folgendes aufzeigen und da können wir das gleich eingangs verteilen. Ich habe hier aufgelistet, auf der Rückseite diese fünf Stellen aus dem Neuen Testament, wo die drei Begriffe Zeichen, Wunder und Taten vorkommen, von gestern Abend. Und hier jetzt, kannst du mitnehmen, hier jetzt das, was ich jetzt gleich ausführen möchte. Zunächst schaut, wenn man mit Anhängern dieser Strömungen zusammenkommt, dann beruft man sich gewöhnlich auf vier Verse, soweit es um den Korintherbrief geht. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst, Vers 4. Ich wollte, dass er alle in Zungen redet, Vers 5. Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle, Vers 18. Und in Zungen reden wehret nicht, Vers 39. Das ganze Kapitel hat 40 Verse. Und wenn ich diese vier Verse herausgreife, und die werden ja zur Zeit und zur Unzeit zitiert in ihrer Literatur, und ich habe ja in die Schlüsselliteratur doch streckenweise hineingeschaut, dann hat man den Eindruck, Paulus hatte nur einen tiefen Wunsch, er wollte, dass sie alle in Zungen reden. Die anderen Verse werden gewöhnlich nicht zitiert, Vers 6, wenn ich zu euch käme, rede in Zungen, das wäre ich euch nütze, ihr werdet in den Wind reden, der andere wird nicht davon erbaut, was ich in Sinn habe, bringt nicht Frucht, die Leute denken, ihr seid von Sinnen, er behandelt sie ja wirklich wie Kind. Köpfe, ihr seid Nepios im Griechen, man könnte was sagen Säuglinge. Und von diesen, wenn ich das so bringe, liebe Geschwister, dann hat man den Paulus verkehrt. Denn das ganze Kapitel steht unter der Überschrift, denn strebet nach der Liebe, befleißigt euch der geistlichen Gaben am meisten, aber dass ihr weissagen möget, denn es wäre so, als würde mich jemand fragen, Alexander, soll ich Theologie oder Medizin studieren? Ich würde sagen Medizin. Ja, warum? Denn. Und würde jetzt lauter Argumente pro Medizin und dämpfend oder kontra Theologie geben. Und mit Weissagung nicht dieses ekstatische, so spricht der Herr, sondern wie es der Vers 3 erklärt, Ermahnung, Tröstung, Erbauung, die Wortgabe. Darf ich das hier noch einfügen? Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 29, Propheten lasset reden, die anderen lasset die Rede prüfen. Wenn jemand aufsteht und sagt, so spricht der Herr, und somit beginnen diese Strömungen, und ich habe gestern erwähnt, wie diese Formulierung im Neuen Testament nicht vorkommt, kann ich es dann überhaupt noch prüfen? Wenn jemand unter uns aufsteht, angeblich mit einer Weissagung, er sagt, so spricht der Herr, und zitiert jetzt nicht die Bibel, mit jetzt angeblich direkten Reden Gottes. Kann ich das dann noch prüfen? Nein. Er kommt ja jetzt von Gott direkt. Versteht ihr? Kann er nicht mehr in Frage gestellt werden. Es wäre genauso, würde ein Katholik aufstehen und sagen, so spricht Pavel Wojtyla, Johannes Paul II. Ja, das darf nicht mehr in Frage gestellt werden. Sonst ist man kein guter Katholik mehr. Und da wird mit Berufung auf das Wort eigentlich die Ermahnung des Paulus subtil unterwandert. Aber jetzt zurück zu dem, was wir hier gezeichnet haben. Von diesen vier Versen haben drei ein Aber. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen redet, aber noch viel mehr, dass ihr weissagen möget. Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle, aber ich möchte lieber fünf verständliche reden, um andere zu erbauen, als 10.000 in Zungen. Und das Wort 10.000 Mirias, das war die damals größte bekannte Zahl, er konnte nichts Größeres einsetzen. Man könnte also heute sagen, eine Million oder gar eine Milliarde. Stell dich mal die Relation vor, stell dich da so vor, so 1 Million Menschen und da einer aus der Reihe tanzen und wegen der Sonderwünsche des einen bringen wir die alle anderen in Durcheinander. Von diesen vier Versen haben drei ein Aber, und ein Aber ist ein Trennungswort und legt die Betonung immer hier hin. Ihr wisst, dass Leute sagen, ja, Alexander, ich glaube auch, was du sagst, aber, und dann kommt. Und dann frage ich jetzt, ihr seht das ja auf dieser Kopie, Welcher Geist legt die Betonung auf die genau den aber entgegengesetzte Seite und verdreht buchstäblich das Wort Gottes und stellt Paulus auf den Kopf? Für mich eine Erfüllung von 2. Petrus 3, 15 bis 16. Ein sehr stark eschatologischer Brief, also ein Brief, der die Ereignisse der letzten Tage beleuchtet, wo sie sagt, wie sie die Schrift verdrehen, wie auch unser lieber Bruder Paulus, und wie sie es dann verdrehen, weil einiges schwer zu verstehen ist. Und liebe Geschwister, erschreckt jetzt nicht, deswegen ist für mich die ganze Pfingst- und charismatische Bewegung falsch. Ich meine nicht den Menschen, sondern diese Strömung. Sie drängt etwas nach vorne, was die Bibel systematisch zurückdrängt. Sie haben, wie Peter Mayer sagte von Beatenberg, aus dem Bremspedal des Paulus ein Gaspedal gemacht. Und das ist die Argumentation von Ralph Schalles. Er sagt, ich habe nie geplant, so ein Buch zu schreiben, but because of these constant pushers, aber wegen dieser Leute, die ständig da drängten, und er müsste es haben, hat er, und er lässt echtes Zungenreden stehen. Und wir wollen das Gott hier nicht vorschreiben, was er an Wunder wirken kann. Aber er zeigt auf, ohne dass er jemanden angreift. Das lehrt die Bibel, das ist die Betonung der Heiligen Schrift und das ist unsere menschliche Erfahrung. Wer hat jetzt recht? Und wir leben in einer Zeit der Sichtung. Die Bibel lehrt am Ende der Tage nicht weltweite Erweckung, sondern weltweite Verführung. Durch Zeichen Wunder. Wenn des Menschensohn kommen wird, sagt der Jesus, meinst du, werde dein Glauben finden auf Erden. So sehr Gott in gewissen Ländern wirklich noch Großes tut, wenn ich denke an China oder jetzt Sowjetunion, Rumänien oder andere Länder Afrikas und. Aber global kommt der Abfall. Also hier läuft eine Sichtung. Und warum hat es Korinth betont? Und was ich jetzt sage, sage ich nicht leichtfertig. Das habe ich weltweit beobachtet. Sie hatten die beiden klassischen Quellen der Vermischung, Hurerei und Götzendienst. Und deswegen strecken sie sich nach diesen spektakulären Gaben aus, so wie Zauberer Simon. Der hat sich ja auch bekehrt, aber ein Zauberer. Und dann gib mir auch die Macht. Und dann möchte er Hände auflegen, um den Heiligen Geist zu vermitteln. Zauberei. Deswegen fragt Paulus die Galater, die meinten, den Heiligen Geist ohne Glauben zu bekommen oder außerhalb oder nicht nur durch Glauben allein. Wer hat euch bezaubert? Galater 3. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt des Glaubens? Sie waren in diesen Dingen vermischt.